9. November 2013. Technologie als Waffe. Technologie war schon immer ein entscheidender Treiber militärischer Auseinandersetzungen. Wer die modernen, tötungsmächtigeren Waffen besaß, hatte einen Vorteil. Waffen multiplizieren die Kraft und Macht des Menschen. Auch Computernetze waren schon früh Bestandteile militärischer Systeme. Das Atomwaffenzeitalter war zugleich auch immer das Zeitalter der Computer. Nun stehen wir nicht an, sondern bereits hinter der Schwelle zweier neuer Folgen der militärischen Technologieentwicklung. Die Elektronengehirne sind schnell und gut genug geworden, dass sie autonome Killerroboter steuern können, die zur Tötung von Menschen nur noch ganz am Rande der menschlichen Steuerung bedürfen. Und die Computer und Netze sind selbst zum Schlachtfeld geworden, zu einem Zeitpunkt, wo unsere Abhängigkeit von ihnen nahezu total geworden ist. Die Geschwindigkeit der Technikentwicklung hat, wieder einmal, den Fortgang der gesellschaftlichen Diskussion überholt. Die Militärs und Geheimdienstler schaffen Fakten, weitgehend unbeeinträchtigt von politischer und demokratischer Kontrolle. Die Debatten um Technologie als Waffe werden zu entscheidenden Feldern der Auseinandersetzung um die Frage, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und welche Rolle der Mensch darin noch spielt. Drohnen als weitblickende fliegende Augen sind auch für nicht-militärisch Denkende eine transnationale Technologie, deren Vorteile unmittelbar einleuchten, zumal wenn sie auch waffentragend sind. Nicht umsonst wird ihnen in militärischen Kreisen nachgesagt, der perfekten Waffe nahe zu kommen. Zugleich aber lösen sie Ängste aus, da der Vorteil sogleich als eigener Nachteil erkannt wird, wenn man sich auf der falschen Seite des Kampfes befindet. Zudem ist die Gefahr der Kollateralschäden bei den Drohnen in den letzten Monaten vielfach öffentlich diskutiert worden, meist anhand von tatsächlichen Falschinterpretationen der von der Sensorik erfassten Situation, die zu unbeabsichtigten Verletzten oder Toten führte. Natürlich sind die Maschinen immun gegen menschliche Fehler und Gefühle wie Rache und Mordlust, die in den Kriegen der vergangenen Jahrhunderte immer wieder brutale Gewalttaten hervorbrachten. Ohnehin ist der Stress der unmittelbaren Kampfsituation und die Bedrohung des eigenen Lebens bei Drohnenpiloten nicht vorhanden, auch wenn auch bei ihnen von erheblichen psychischen Problemen berichtet wird. Es bleibt nicht ohne Folgen, wenn man tagsüber auf Schicht pakistanische Zivilisten per Fernsteuerung massakriert und nachmittags zum Schulbarbecue mit den Kindern fährt. Die Vorstellung davon, wozu Drohnen technologisch in der Lage sind und in welchen Formen sie bereits existieren und zukünftig gebaut werden, ist jenseits der informierten Zirkel noch wenig ausgeprägt. Für eine politische Diskussion über die Entscheidung zum Kauf und Einsatz sowie bei Fragen der Ächtung ist es jedoch unumgänglich, ein paar Details der Technik und ihrer Anwendung zu kennen. Bekannt sind vor allem die bewaffneten Systeme Predator und Reaper, die durch die zahlreichen US-amerikanischen Einsätze in Pakistan, Somalia und Jemen ins Licht der Öffentlichkeit rückten. In diesen Ländern wurden in den letzten 11 Jahren mindestens 430 Drohnenangriffe geflogen. Die Teilnahme der Amerikaner an den nie erklärten Kriegen dort bestand also primär darin, teilautonome Waffen in den Luftraum zu ordern, die das Leben eigener Soldaten nicht unmittelbar gefährdete. Zusätzlich wurden im Kriegsgebiet in Afghanistan seit 2009 nach freigegebenen Dokumenten der US-amerikanischen Air Force über 1300 Waffen von Remotely Piloted Aircrafts, also ferngesteuerten Flugrobotern, abgeschossen. In Deutschland wurde primär über den Eurohawk berichtet, der ab Januar 2013 im Testbetrieb über Deutschland flog und vor allem durch seine modernen SIGINT-Komponenten, also Systeme zur flächendeckenden Funküberwachung, gekennzeichnet ist. Der Eurohawk ist gemeinsam mit der bereits seit 2008 von den US-Amerikanern in Italien stationierten Global Hawk die größte militärische Drohne, die derzeit zum Einsatz kommt. Da alleine Anschaffung und Unterhaltung einer Eurohawk-Demonstrationsdrohne der Bundeswehr 570 Millionen Euro verschlungen hatte und an Zulassungs- und Projektmanagementproblemen gescheitert war, gab es erstmals eine öffentliche Diskussion über das Drohnenprogramm der Bundeswehr. Zuvor dürfte vielen Menschen kaum bewusst gewesen sein, dass und welche Flugroboter bereits angeschafft oder zum Kauf geplant worden waren. Generell wurden Drohneneinsätze über Europa weitgehend totgeschwiegen, um negative öffentliche Diskussionen zu vermeiden. So wurde etwa die italienische Erlaubnis an die US-Amerikaner, die Global Hawk in Sizilien permanent zu stationieren, geheim gehalten mit explizitem Hinweis auf die bevorstehenden Wahlen im April 2008. Entsprechend sind über die Jahre Fakten geschaffen und erhebliche Summen zur Beschaffung bezahlt worden, ohne dass eine breite kritische Auseinandersetzung stattfand. Die Spanne der fliegenden Waffen und Späher reicht von solchen riesigen Fluggeräten wie der Eurohawk, die tagelang ihre Kreise am Himmel ziehen kann, über helikopterartige Fluggeräte bis zu winzigen, äußerst wendigen Mini-Flugkörpern, die kaum so viel Gewicht haben, dass sie einem Windstoß standhalten und auch innerhalb von Gebäuden fliegen können. Sie kosten von Millionen Dollar für große und oft bewaffnete Modelle, die vom fernen Computer ausgesteuert werden, bis zu wenigen Euro im Minisegment der schwarmfähigen Flugroboter. In Zukunft sind noch deutlich kleinere Ausgaben zu erwarten, deren Hardware selbst die Waffe darstellt. In allen Luftstreitkräften der Welt wird in diesen Tagen wohl die letzte Generation Kampfpiloten für bemannte Flugzeuge ausgebildet. Ihre Nachfolger kommandieren nur noch Drohnen aus der Ferne. Blitzschnelle, autonom agierende Killerroboter sind die logische, konsequente Folge eines Wettrüstens, bei dem der Mensch nicht mehr im Wege steht. In der öffentlichen Wahrnehmung dominieren Fakten, die herstellerseitig in die Welt gesetzt wurden und einer Analyse kaum standhalten. Insbesondere wird die Genauigkeit der Angriffe von bewaffneten Drohnen betont, sowie die angebliche Minimierung von Kollateralschäden. Studien belegen diese behauptete Zielgenauigkeit jedoch nicht. So konnte selbst in militärnahen Studien kein Rückgang bei der Tötung Unbeteiligter gegenüber konventionellen Angriffen verzeichnet werden. Im Gegenteil, die Drohnen wiesen eine höhere Quote an Kollateralschäden aus. Ob Drohnen, aber auch Maschinen, die gemeinhin Killerroboter genannt werden, eine irgendwie geartete Ethik beizubiegen ist, bleibt ein letztendlich irrelevantes Spielfeld für Philosophen. Denn bisher existieren nicht einmal spezifische völkerrechtliche oder menschenrechtliche Vorgaben für den Einsatz beweglicher autonomer Waffen. Zwar kam in den letzten Monaten Bewegung in die politische Diskussion, seit im Juni diesen Jahres die Vereinten Nationen die Verwendung von autonomen Tötungsrobotern auf die Tagesordnung nahmen und ein Moratorium berieten. Der zuständige UN-Berichterstatter Christoph Heinz forderte eine weltweite kollektive Pause, um über autonome Maschinen, die nur dafür gebaut werden, Menschen umzubringen, reflektieren zu können. Er verglich das Aufkommen autonomer Tötungsmaschinen in ihren Auswirkungen mit den fundamentalen Veränderungen in der Kriegsführung, die durch Schwarzpulver oder atomare Waffen ausgelöst wurden, nur dass nicht mal mehr ein Mensch die Entscheidung zum Waffeneinsatz beschließe, sondern der Roboter selbst. Denn Ziel solcher autonomer Waffensysteme ist nicht nur das Auffinden und Identifizieren der Zielpersonen, sondern gerade auch der Angriff auf diese Menschen, ohne dass ein anderer Mensch, auch kein weit entfernter, eingreift. Die entscheidende Frage ist natürlich dabei, wie die Maschinen eine zu tötende Zielperson von einem unbeteiligten Dritten oder generell einen Soldaten von einem Zivilisten oder einen inaktiven, weil vielleicht verletzten oder bewusstlosen Soldaten unterscheidet. Und kann der Killerroboter diese Unterscheidung mindestens so gut wie ein Mensch es könnte oder gar besser? Daran anknüpfend stellt sich sofort die Frage der Verantwortlichkeit bei fälschlichen Tötungen, auf die es noch nicht im Mindesten eine Antwort gibt. Auch die Fragen der Verhältnismäßigkeit beim Einsatz von Killerrobotern sowie Vorwarnzeiten oder auch die Art der Waffen, die von den Maschinen zur Tötung verwendet werden dürfen, sind weitgehend ungeklärt, obwohl technologisch dem Bau solcher Roboter schon heute nichts mehr im Wege steht. Prototypen sind längst gebaut. Zu unterscheiden sind autonome Killerroboter von bereits seit vielen Jahren verwendeten automatisierten Abwehrkanonen, die typischerweise gegen heranrasende Überschallflugkörper eingesetzt werden. Denn der Mensch und seine Reaktionsfähigkeit reichen oft nicht aus, wenn eine Waffe mit mehreren hundert Kilometern pro Stunde auf ein Ziel zufliegt. Doch solche Abwehrsysteme operieren innerhalb von engen räumlichen und zeitlichen Grenzen, von denen sich Killerroboter schon konzeptuell lösen sollen. Die entscheidenden Regeln für den Einsatz von militärischer Gewalt sind die sogenannten Rules of Engagement, die durchaus unterschiedlich von Land zu Land ausfallen können. In ihnen wird festgelegt, unter welchen Umständen Waffen gegen welche Ziele eingesetzt werden dürfen. Um diese Regeln dreht sich dann auch die Diskussion der Praktiker unter den Killerroboterbauern und Forschern. Statt sich mit den komplexen und hoffnungslos abstrakten Modellen der Ethiker und Philosophen zu befassen, nehmen sie mit der üblichen Hybris des Ingenieurs an, dass ein Roboter entwickelt werden kann, der den Rules of Engagement präzise folgt. Killerroboter werden primär daraufhin optimiert, die Missionsziele zu erfüllen. Wenn dann die Einsatzregeln besagen, dass keine Zivilisten oder Verwundeten angegriffen werden sollen, ist dem Gewissen Genüge getan. Dass unter den Bedingungen eines Schlachtfeldes eine solche Unterscheidung extrem schwierig wird, ficht sie dabei nicht an. Die an Zynismus kaum zu überbietende Begründung lautet, dass sich schließlich auch menschliche Soldaten oft nicht daran halten. Die Komplexität der Regeln richtet sich in der Praxis letztendlich nach dem, was an Komplexität effektiv modelliert und in Software überhaupt abgebildet werden kann. Derzeit gilt noch der Grundsatz des Man in the Loop, mit dem verhindert werden soll, dass Algorithmen autonom Entscheidungen über Leben und Tod fällen. Auch wenn das Gegenargument ist, dass sie das irgendwann besser und mit weniger Kollateralschäden tun können als ein Mensch, ist es zwingend notwendig, dabei zu bleiben. Die grundlegenden Verschiebungen in den Machtsymmetrien, die schon alleine durch die derzeitigen teilautonomen Systeme entstehen, sind bereits groß. Die Verwerfungen, die durch vollständig autonome Killerroboter entstehen würden, die übrigens auf lange Sicht auch für eine kleine Gruppe Menschen ein bisher unbekanntes militärisches oder polizeistaatliches Machtinstrument darstellen, sind zu immens, um sie zu riskieren. Nicht nur in der physischen Welt, zu Land, zu Luft und auf der See sind Computer, Software und Netze von immer entscheidenderer Bedeutung für militärische Auseinandersetzungen. Seit einigen Jahren betreiben Militärs und Geheimdienste eine nicht nur sprachliche Militarisierung des digitalen Raumes unter dem Schlagwort Cyberwar. Etliches von dem, was der Whistleblower Edward Snowden enthüllt hat, sind Vorbereitungen oder Umsetzungen von Angriffsoperationen in den weltweiten Datennetzen. Die Bedeutung, die der uneingeschränkten Dominanz im digitalen Raum zugemessen wird, lässt sich leicht an den dafür vorgesehenen Budgets ersehen. Wenn auch im Vergleich zu den Beschaffungsprogrammen für konventionelle und atomare Waffen noch relativ klein, sind die Summen, die für staatlich bezahlte und ausgebildete Computereinbruchsspezialisten, die für die Entwicklung und den Ankauf von Sicherheitslücken verantwortlich sind, schon heute erheblich. Auch beim Einkaufen der Kooperation mit Technologiekonzernen werden erkleckliche Schweigegelder gezahlt. Schaut man sich die Struktur des neuen Konfliktbereiches an, wird schnell deutlich, es dominieren vor allen Dingen geheimdienstliche Methoden, Taktiken und Strategien. Gab es vor der Entdeckung des Stuxnet-Angriffs auf die iranischen Uranaufbereitungsanlagen noch Diskussionen darum, ob man analog zu den liebgewonnenen und bewährten Abschreckungsstrategien des Kalten Krieges im neuen Kriegsgebiet der Netze planen und konzeptionieren könnte, ist die Situation spätestens seit den Erkenntnissen aus den Snowden-Papieren nun eine völlig andere. Die digitalen Konfliktfelder ähneln eher chaotischen Warlord-Gemetzeln in zerfallenden Staaten als den geordneten Frontlinien der nuklearen Abschreckungslogik. Wir haben aus den Snowden-Veröffentlichungen gelernt, dass es eine umfängliche digitale Schattenwelt gibt, in der Geheimdienste vollkommen selbstverständlich Zehntausende von Routern und Computern mit automatischen Werkzeugen auf Vorrat aufbrechen und infiltrieren. Wir haben von Methoden erfahren, mit denen sich beliebige Computer oder Telefone als Ziel dieser automatisierten Angriffe auswählen lassen. Enthüllt wurde auch, dass die Angriffe gegen die Router und Switches, die das Rückgrat des Netzes bilden, über aufwendige und komplexe Verfahren gegen die Computer der Systemadministratoren, die diese Systeme warten und konfigurieren, ausgeführt werden. Und die Ziele all dieser Operationen liegen mitnichten nur bei potenziellen Gegnern des Westens in zukünftigen Auseinandersetzungen, auch nicht bei den vogelfreien Menschen, die den Stempel Terrorist erhalten haben. Vielmehr ist die bereits umgesetzte Strategie, das gesamte Netz flächendeckend zu infiltrieren, egal ob bei Verbündeten oder Nichtverbündeten. Auseinandersetzungen, bei denen die verfeindeten Parteien gegenseitig in Computersysteme und Netze eindringen, folgen kaum Regeln und sind durch Vorgehensweisen und Problemstellungen gekennzeichnet, die es so bisher nicht gab. Zum einen ist es schwer, die Urheberschaft eines Angriffs, eines Eindringens, eines Lahmlegens zu erkennen oder gar zu beweisen. Wenn man nicht weiß, wer einen gerade angegriffen hat, ist es schwer, gegen ihn Krieg zu führen. Zwar behaupten die Cyberkrieger gern, ihre Experten könnten das leisten. In der Praxis ist dies jedoch ein Wunschtraum. Bestenfalls eine wackelige, indiziengestützte Annahme lässt sich aus den digitalen Spuren auf einem Rechner herausdestillieren. Das Verschleiern der Spuren, auch das absichtliche Irreführen des Angegriffenen über den Ursprung der Attacke gehört ohnehin zum geheimdienstlichen Repertoire. Aus diesem Problem folgt ein beliebtes, aber hanebüchenes Argument dafür, gleich prophylaktisch das gesamte Netz zu überwachen. Die Hoffnung, dass man dabei Beweise für den Angriff mit aufzeichnet und zurückverfolgen kann. Helfen wird auch diese Totalüberwachung nach dem Vorbild des Tempora-Programms des britischen Geheimdienstes GCHQ wenig, wenn der Angreifer sich vorsorglich mit Servern in anderen Ländern als Angriffsplattform versorgt hat oder, wie im Fall von Stuxnet, andere Angriffsvektoren wie USB-Sticks oder manipulierte Software nutzt. Eine Abschreckungsstrategie, wie sie im Kalten Krieg auf der Basis der potenziellen gegenseitigen Vernichtung mit Nuklearwaffen existierte, ist auf einer derart dünnen Basis für Angriffsattribution nicht machbar. Vor den Snowden-Enthüllungen galt unter IT-Sicherheitsexperten das geflügelte Wort »Es sind immer die Chinesen«. Nun wissen wir, dass das wohl Wunschdenken, aber kaum die Wahrheit war. Ein weiteres Problem ist, dass die Intentionen eines Angriffs kaum zu erahnen oder gar sicher zu erkennen sind. Nehmen wir das Eindringen des britischen GCHQ in die Tochterfirma Bix der Telefongesellschaft Belgacom, die mehrheitlich dem belgischen Staat gehört. Die Snowden-Papiere enthüllen, dass der Vorgang unter dem Codenamen Operation Socialist betrieben wurde. Nach Geist und Buchstaben der aktuellen NATO-Doktrin zum Cyberwar, dem Tallinn-Manual, ist dies ein kriegerischer Akt. Ein Geheimdienst eines fremden Landes hat sich mit Hilfe einer umfangreichen Serie von fortgeschrittenen Computernetzwerkangriffen die Kontrolle über ein kritisches Infrastruktursystem verschafft. Viel mehr Cyberwar wird es kaum. Die Spionagemethoden von NSA und GCHQ umfassen auch die dauerhafte heimliche Umleitung von Datenverbindungen über eigene Server. Dies stellt de facto einen Eingriff in kritische Kommunikationsinfrastrukturen dar, also ebenfalls ein Act of Cyberwar nach dem Tallinn-Manual der NATO. Das GCHQ würde auf diesen Anwurf, falls es überhaupt antworten sollte, wohl erwidern, dass man doch nur spionieren wollte, was doch wohl viel harmloser sei als ein Angriff. Wissen kann dies die angegriffene Institution jedoch nicht. Sich darauf zu verlassen, dass jemand, der die eigene Infrastruktur clandestin übernommen hat, sie nicht auch eines Tages sabotiert, kann und sollte sich jedoch niemand erlauben. Dass unsere zivile Netzinfrastruktur so zum Schlachtfeld wird, folgt der insbesondere in Großbritannien militärstrategisch nie ernsthaft als überholt betrachteten Logik des Flächenbombardements von Großstädten im Zweiten Weltkrieg. Während alle Mechanismen der Regulierung von militärischen Operationen seit der Genfer Konvention und der Haager Landkriegsordnung darauf abzielten, die Zivilbevölkerung möglichst zu schonen, geht die Logik des Cyberkrieges ganz selbstverständlich davon aus, dass diese als Geisel genommen und ihre zivile Infrastruktur Schlachtfeld und unreguliertes Operationsgebiet wird. Ein weiterer Aspekt der Snowden-Enthüllung unter dem Blickwinkel von militärischen und geheimdienstlichen Auseinandersetzungen im digitalen Raum ist der hohe Automatisierungsgrad der Waffen. Ähnlich wie die Argumente für autonome bewaffnete Drohnen dreht sich die Diskussion hier um die Geschwindigkeit, mit der ein Angriff vorgetragen oder beantwortet werden kann. Auch die unzureichenden menschlichen Fähigkeiten, mit gleichzeitigen komplexen Ereignissen umzugehen, führen ganz wie von selbst zu einem hohen Automatisierungsgrad. Auseinandersetzungen, die in Software ausgetragen werden, geschehen mit der Geschwindigkeit der Computer. Noch sind wir wohl nicht so weit, dass automatisch Gegenangriffe gestartet werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, siehe Attributionsproblem, Unbeteiligte treffen würden. Wie lange das noch so bleibt, wagt auch keiner der Cyberwar-Proponenten vorherzusagen, schon gar nicht, solange nicht alle Snowden-Dokumente ausgewertet sind. Die spezifische Natur der Angriffswaffen im digitalen Raum macht es in der Praxis sehr schwer, mit den Methoden konventioneller Proliferationskontrolle zu operieren, wie sie etwa für Atom- oder Chemiewaffen bestehen. Das gesamte Arsenal an digitalen Angriffswaffen eines Landes passt auf eine Micro-SD-Karte, die kleiner ist als ein Fingernagel. Forschungs- und Beschaffungsprogramme für Computernetzwerkangriffe sind weitgehend identisch zu solchen, die der Abwehr dieser Angriffe dienen. Beide müssen Schwachstellen finden und austesten. Daher sollte ein internationales Vertragswerk zur Verhinderung von Cyberwar auf die Ächtung der Anwendung solcher Mittel und Methoden gegen zivile Infrastruktur ausgerichtet sein, egal ob durch Militärs oder Geheimdienste. Egal ob zu kriegerischen Zwecken oder zur Spionage, falls sich dies überhaupt unterscheiden lässt, muss das staatliche oder staatlich protegierte Eindringen in und Sabotieren von zivilen digitalen Systemen einem internationalen Bann unterliegen. Dazu müssen auch Handlungen wie das prophylaktische Einbauen von Hintertüren durch die NSA oder andere Geheimdienste gehören, mit denen das digitale Schlachtfeld vorbereitet wird. Denn die Abhängigkeit von Netzen und Computern hat den Punkt, wo eine Industriegesellschaft ohne sie existieren könnte, längst überschritten.